begrüßen Herr Professor Szymanowski aus Tübingen, den großen Philon-Experten, der öfters hier in Szeged zu Gast war.
Ich freue mich natürlich sehr, wieder hier in Szeged zu sein, bekannte Gesichter zu sehen, neue Gesichter zu sehen und immer wieder viel Neues dazu zu lernen. Wir leben ja alle von den Büchern. Ich denke, es verbindet uns sehr. Also, wie habe ich mich vorbereitet auf die Tagung hier? Ich habe zuerst einmal Martin Meiser gekauft. Ich finde es ein ganz hervorragendes Buch. Ich habe ja kaum Ahnung. Kaum Ahnung von der Kirchengeschichte und ich habe so viel gelernt. Dankeschön. Dann habe ich mir einen neuen Kommentar, den neuesten Kommentar zum Galaterbrief gekauft, Ostensacken. 2020 oder 2021 erschienen. Ich habe viel mehr gelernt, als ich gedacht habe. Also schon sehr spannend. Und dann haben Sie schon aus der Ankündigung natürlich gehört und auch jetzt schon bei meiner kurzen Vorstellung, dass ich mich in der letzten Zeit sehr ausführlich mit Philo von Alexandrien beschäftigt habe. Und von daher hat es Sie sicher nicht gewundert, dass ich auch dieses Mal wieder etwas über Philo von Alexandrien Ihnen versuche weiterzusagen, was ich natürlich auch gelernt habe erst. Da habe ich ein Buch gefunden, und ich kenne sie inzwischen auch persönlich, von Maren Niehoff. Ich finde, der interessanteste Beitrag zu Philo von Alexandrien in den letzten 50 Jahren, würde ich fast sagen. Also, Philo von Alexandrien. Es gibt es auch auf Englisch. Philo of Alexandria, an Intellectual Biography. Anchor Yale Bible Reference Library 2018. Und wie soll es anders sein? Der Text, mit dem ich Sie nachher ein bisschen traktieren werde, bezieht sich auf den Traktat von Philo Alexandrien De Abrahamo. Da gibt es eine interessante deutsche Kommentierung mit Übersetzung, eine große Konferenz, die sich mit diesem Text beschäftigt. Denn wie schon Martin Meiser gesagt hat, wir leben doch alle von dem, was unsere Kolleginnen und Kollegen uns weitersagen, was wir dann reflektieren und schauen, wie wir damit umgehen auf unseren doch sehr unterschiedlichen Wegen. Denn keiner von uns hat die Weisheit wirklich für sich alleine gepachtet. Das genügt, glaube ich, zur Vorlesung und zur Einleitung. Ich könnte natürlich auch zu Schumacher einiges sagen, ich kenne ihn ja auch von verschiedenen Konferenzen und finde seinen Vortrag pädagogisch top, also da kommt, glaube ich, kaum jemand dran, wie er auch, finde ich, sehr überzeugend seine Dinge vorbringt, aber wir müssen es natürlich auch reflektieren und ich hätte da auch meine kritischen Anmerkungen für, aber egal. Also, wie kaum ein anderer Text fasziniert und provoziert die Genderfrage, finde ich, im Christentum und offensichtlich wohl auch schon im damaligen Judentum. Die bekannte Aussage und Behauptung des Apostels Paulus, mit der wir uns auch immer wieder jetzt einmal ganz kurz zumindest beschäftigt haben, aus Galater 3, Vers 28. Und ich habe gedacht, das ist ein interessanter Einstieg zu meinem Abschnitt im Galaterbrief und bei Philo von Alexandrien, mit denen ich mich heute beschäftigen möchte. Und der Kommentar von Ostensacken schreibt gerade zu Galater 2, 28, die Einheit der Gemeindeglieder aufgrund ihrer Christuszugehörigkeit schließt ihre Gleichheit ein. Also Heis steht ja dort. Die ethnischen und sozialen Unterschiede. Und jetzt ist natürlich spannend, wir haben es auch immer wieder auch kurz angedeutet und vielleicht auch ein paar unterschiedliche Perspektiven in diesem Zusammenhang. Ich würde jedenfalls ergänzen, nicht nur die ethnischen und sozialen Unterschiede, sondern auch die geschlechtlichen Unterschiede und Orientierungen. Was bedeutet Mann und Frau? Haben wir ja schon auch ein wenig versucht, darüber zu reflektieren. Mein Zugang ist zu dieser Stelle und zu diesem Text, wie geht nun Paulus mit dem anderen Paar um, nämlich die Unterscheidung zwischen Freien und Sklaven. Er benutzt ja immerhin im konkreten Zusammenhang den biblischen Hintergrund der Freien, die Erläuterer, der Erzmutter Sarah, und auf der anderen Seite die Sklavin, die Paidiske, die Hagar, in einer offensichtlich für ihn in der Auseinandersetzung, also Paulus' Auseinandersetzung mit seinen Gegnern, wie wir ja gerade gehört haben, vor Ort und darüber hinaus geradezu brenzlichen Situation und Argumentation. In einem Ausblick nach der Untersuchung meines Hauptteils zu Philo von Alexandrien möchte ich dann doch noch ein bisschen, zumindest am Schluss, auf diese spannende und durchaus auch umstrittene Thematik eingehen, zumal gerade dieser Abschnitt im Galaterbrief, also Galater 3, 21 folgende, durchaus auch eine umstrittene Thematik beinhaltet und von einigen, und ich denke auch mal zu Recht, gerade dieser Abschnitt, Kapitel 3, 21, 4, 21 bis 31, Kapitel 4, 21, 31, gerade dieser Abschnitt im Galaterbrief immer wieder einmal als ein ganz entscheidender Höhepunkt des Schreibens gewertet wird. Das zumindest als einen kurzen ersten Teil. Nun zu Philo von Alexandrien in seiner Expositio Legis zu Sarah und Hagar, der Freien und ihrer ägyptischen Sklavin. Wenn man auf das Gesamtwerk des Alexandriners blickt, fällt auf, dass allein der direkte Bezug zu Sarah eine ganz enorme Bedeutung für den Alexandriner hat. Über 50 Mal wird ihr Name angeführt, in der Regel mit Bezug auf ihre symbolische Verkörperung von Weisheit und Tugend. Ich habe dazu die Belegstellen. Auch wenn Philo keine eigenständige Biografie über die biblischen Frauengestalten verfasst hat, sondern nur über die Männer, Abraham, Mose, Josef, Isaak, haben wir leider nicht mehr, aber über die Frauen so nicht, weist Philo ihnen, den Frauen, aber eine sichtbare Rolle in den Viten seiner männlichen Helden zu. So diese Monographie von Maren Niehoff. In dem ersten Traktat, der bei meiner Untersuchung in besonderer Weise im Mittelpunkt stehen wird, die Abrahamo, wird sie nämlich ziemlich zu Beginn mit den folgenden Worten eingeführt. Zweite Folie. Der Abrahamo 93. Sie ist eine Frau, die in ihrer Seele sehr edel und ihrer körperlichen Erscheinung die bei weitem schönste ihrer Zeitgenossen war. Tolle Beschreibung einer antiken Frau, muss ich das schon mal kurz bemerken. Philo nutzt nun die in der Genesis nur flüchtig erwähnte Trauer Abrahams über den Tod der Sarah in Genesis 23 zu einer ausführlichen Lobrede, Enkomion, die im Folgenden unser grundlegender Text zu Sarah und Hagar sein wird, der Abrahamo 247 bis 255. Die besondere Bedeutung ihrer Person wird sofort zu Beginn mit den folgenden begeisternden Worten nochmal ganz deutlich herausgearbeitet. Folie 3. Der Abrahamo 247. Ich, Philo, hätte zwar viele Lobesworte über diese Frau anzuführen. Also Enkomia, ja, ein ganz bekannter rhetorischer Ausdruck der Antike. Möchte aber nur eines erwähnen, das auch für die übrigen Themen oder Beiträge ein ganz klarer Beweis sein soll. Es folgt die von Philo in besonders ausgeschmückter Weise wiedergegebene Erzählung der Geburt Ismaels durch Hagar, Sarahs ägyptische Sklavin. Durchaus ein Problem. Denn eigentlich rühmt Philo Sarah als eine mustergültige Ehefrau und ideale Partnerin und spricht ausdrücklich davon. Nächste Folie. Der Abrahamo 245 folgende. Sarah eine stets sein Herz, also Abrahams Herz, erfreuende und in jeder Hinsicht ausgezeichnete Frau, die ihm, Abraham, unzählige Beweise der Liebe zu ihm als ihrem Mann erbracht hatte. Sie war ihm eine echte Partnerin im Leben und in den Angelegenheiten des Lebens, die sie, da sie es für richtig hielt, am Guten, ganz wichtiger Ausdruck, wie an Schlechten gleichermaßen Anteil zu nehmen. Und schon spüren Sie die Spannung. Gut und schlecht, also die beiden Ausdrücke hier, Agathon und Kapron. Von einem der ziemlich gefühlsbetonten Begriffe. Thymerestates, ich habe es ausgedrückt, also sein Herz erfreuen, fällt auf, dieser Ausdruck fällt auf, denn er kommt in der biblischen Überlieferung überhaupt nicht vor. Weiterhin verwendet Philo den gewichtigen Begriff der Partnerliebe, der Philandria, der ja sehr nah mit dem Begriff der Philanthropia zusammenhängt. Offensichtlich kennzeichnet Philo die biblische Ehe mit den vorbildlichen Bereichen der ehelichen Partnerschaft und liebevollen Zuneigung. Ich lasse einmal die durchaus begründbaren Vermutungen beiseite, auf welche Hintergründe und gegenüber sich diese Beschreibung beziehen könnten. Das kann man bei Marinijov und manchen anderen Exegetinnen, die sich mit dieser Stelle beschäftigt haben, ausführlich nachlesen. Wie geht nun, das ist meine Frage, Philo damit um, dass er ganz nach den biblischen Vorgaben eine Sklavin Hagar, die Nachkommenschaft des Abraham sichert? Das ist eine sehr spannende Frage und da würde gern die nächste Folie, glaube ich, ganz gut zu verdeutlichen heranführen. Die Abrahamo 248 folgende. Schon lange Zeit leben wir, sagt Sarah in diesem Ekumion, zusammen zu ihrem Mann Abraham und erfreuen uns aneinander. Aber der Zweck, zu dem wir auch körperlich zusammengekommen sind und um dessen Willen die Natur, die Gemeinschaft von Mann und Frau arrangiert hat, nämlich die Geburt von Kindern, ist noch nicht erfüllt. Und dies ist auch in Zukunft von mir, da ich über das gebärfähige Alter schon hinaus bin, nicht mehr zu erwarten. Paragraph 249. Du freilich, Abraham, sollst nicht Leidtragender der meiner Kinderlosigkeit sein. Und wegen deiner Zuneigung zu mir soll dir auch nicht selbst die Möglichkeit einer Vaterschaft verwehrt bleiben. Es würde sich nämlich bei mir keine Eifersucht auf eine andere Frau entwickeln, die du dir nicht aus unvernünftiger Begierde, sondern aus Erfüllung eines notwendigen Gesetzes der Natur nimmt. Also Naturgesetz heißt Nachkommenschaft. 250. Deswegen will ich es nicht aufschieben, dir eine Braut zuzuführen, die es dir ermöglicht, was mir fehlt. Wir brauchen hier nicht die antike Genderlogik, die hinter diesen sehr zärtlichen und gefühlvollen Erwägungen steckt, weiter vertiefen und erläutern. Sicher ist, dass Sarah hier als die entscheidende Initiatorin und Ratgeberin ihrem Mann gegenüber erscheint. So wie es Philo schon vorher im Traktat mit den allegorischen Gedanken zum Ausdruck gebracht hat. Nächste Folie, 101. Die Tugend, die Arete, die, wie es scheint, die Rolle der Frau innehat, erteilt gute Ratschläge, hält treffliche Reden und macht Vorschläge, von denen das Leben ungemein fördernden Grundsätzen. Wenn man so will, ein Beitrag zu unserer letzten Thematik, was ist Virtue, was ist Tugend. Ehe, so sicher die Auffassung des jüdischen Alexandriners, besteht nicht in sexueller Begierde oder Erfüllung, sondern in der Fürsorglichkeit, in der Sorge für Nachkommen und wechselseitiger partnerschaftlicher Zufriedenheit, wie hier in idealer, vorbildlicher Beispielhaftigkeit zwischen Abraham und Sarah. Die Sorge für Nachkommen wird dabei deutlich als eine Forderung der Natur, ein notwendiges Gesetz der Natur, Nomos Physios Anankaios, konstatiert. Und dieses Naturgesetz steht ja gerade in diesem Augenblick in Frage. Eine Situation, in der nun die Rolle der Sklavin Hagar zu tragen kommt, wobei Philo dann schließlich zu Recht nüchtern konstatiert, wieder hier ohne den Namen des Kindes selbst zu nennen. Nächste Folie. Paragraph 254 konstatiert Philo schlicht erstmal, damals wurde im Abraham, also von der Magd und der Sklavin, ein Sohn geboren. Und er vervollständigt dann seine Schilderung ganz im Sinne der biblischen Vorgabe, aber doch wieder mit einem eigenen theologisch-philosophischen Akzent, wiederum ohne die Nennung des Ismael. Weiter in dem Text. Lange Zeit später aber, als die Hoffnung auf einen gemeinsamen Nachkommen schon Abraham und Sarah diese Hoffnung aufgegeben haben, wurde ihnen ein ehelicher Sohn geboren, der ihnen Gott in seiner Großzügigkeit eine Belohnung für ihre Rechtschaffenheit gewährte, die alle Erwartungen übertraf. Natürlich ist die hier von Philo verwendete theologische Ausdrucksweise ein, ich finde, für uns auch spannender Passus. Wobei die Verwendung der Begrifflichkeit des Schlusses allerdings in weiten Teilen dem entspricht, was Philo auch in anderen Texten in vergleichbaren Formulierungen zum Ausdruck bringt. Der Ausdruck Belohnung, Athlon, ist ja eigentlich ein sportlicher Ausdruck, ein Wettkampf und kommt eben aus diesem Bereich und bezieht sich dabei sicherlich auf die Erfüllung der Sohnesverheißung. Also nicht zu verwechseln mit unserer Vorstellung, wenn wir das Thema Belohnung kennen, dass es das Erfüllen von Erwartungen, eine Werkgerechtigkeit, ja, das ist hier nicht Thema. Nun macht es die biblische Vorlage dem Alexandriner in keinerlei Weise einfach, die Rolle der Sklavin und ihren Beitrag zur Nachkommenschaft und Erzvätergeneration in einem positiven Licht darzustellen. Denn zum einen ist auch für Philo ganz im Sinne der antiken Tradition die Rolle der Sklavin und eines Sklaven strikt negativ konnotiert. Darüber hinaus kommt aber noch dazu, dass Hagar sogar von ihrer Herkunft als Ägypterin bekannt ist. Ebenfalls total negativ konnotiert. Diesem Dilemma entgeht Philo mit der folgenden generösen Erklärung Sarahs zu Hagar. Nächste Folge. Paragraph 251. Damit du, sagt Sarah zu Hagar, damit du aber ganz ohne Argwohn, Sarah zu Abraham, ganz ohne Argwohn bezüglich meiner Eifersucht bist, nimm dir, wenn du willst, meine Sklavin, die zwar körperlich eine Sklavin ist, aber frei und edel in ihrem Denken. Ich habe sie seit langer Zeit einer Prüfung und Bewährungsprobe unterzogen, von dem Tag an, an dem sie zum ersten Mal in mein Haus kam. Der Abstammung nach ist sie zwar Ägypterin, der eigenen Wahl aber, das heißt des Eukos, wo sie jetzt lebt, in unserer Lebensgemeinschaft von Abraham und Sarah, der eigenen Wahl aber Hebräerin. Das ist seine entscheidende Argumentation. Philo entgeht also dem für ihn und seine Leserschaft bestimmenden Dilemma in der Weise, dass er die Sklavin zu einer freien, wohl im Sinne in die Freiheit entlassenen Sklavin erhebt. Eleuteran, tekai, eugenä, ten, dia, neuron. Und diese, wo er nun die Hagar in vollem Umfang zu einer Hebräerin in kultureller und religiöser Hinsicht quasi emporhebt. Philo identifiziert in der Regel solche edlen Personen als solche, die sich an die Tora halten, zum Beispiel Tamar, die bei Philo auch in einem ganz und gar positiven Licht erscheint. Dem entspricht wohl auch, dass Philo vermutlich in voller Absicht die Geschichte der Vertreibung Hagars durch Sarah in diesem Bereich seiner Traktate der Expositio weglässt. Sie passt nicht in die positive Beschreibung des Alexandriners und seiner Absicht, die Vorbildlichkeit Sarahs in irgendeiner Weise herabzusetzen und zu trüben. Und damit hängt ja auch der in der biblischen Tradition bezeugte Zug zusammen, dass Sarah unbedingt auf Isaak als Erben besteht, sogar ganz gegen den Willen gegen den Willen des Abraham. Philo will Sarah offensichtlich nirgendwo auch nur den kleinsten Anschein geben, gegen den Willen ihres Mannes gehandelt zu haben. Sie bleibt die löbliche Ehepartnerin in allen Einzelheiten und Feinheiten. Jetzt übergehe ich mal Philos Thematik in anderen Traktaten, das würde jetzt zu lange dauern, und komme doch noch zu der Überlegung, was könnte das für unser Verständnis von Galater 4 und Paulus Auslegung in diesem Zusammenhang bedeuten. Zunächst einmal noch kurz etwas zu der in der Exegese durchaus recht umstrittenen Kontext dieses Abschnittes über die erberechtigten Kinder Abrahams und ihre mütterliche Linie über Sarah bzw. Hagar im Galaterbrief. Schon in Galater 3 hat ja Paulus mit der Bibel zu seinem Thema Abraham, wir haben uns ja immer wieder mal damit beschäftigt, und seine Bedeutung argumentiert und erteilt seinen Gemeindegliedern so etwas wie einen fundamental radikalen Nachhilfeunterricht, so will ich das mal beschreiben. Nach dem O anoetoi Galatai, ihr dummen Galater, greift nun Paulus auf die beiden ältesten Söhne Abrahams, nämlich Ismael und Isaak und ihre Mütter zurück. Die Mutter des einen war eine Sklavin, die Mutter des anderen, Isaak, eine Frau, freie Frau. Und so beginnt er seine paulinische, eindringliche Argumentation. Mit ihrer Hilfe sucht er die Gemeinde in Galatien, finde ich, in der Gewissheit zu bestärken, dass sie auf der Grundlage der jüdischen Bibel bereits sie, die Gemeindeglieder, die jetzt natürlich mit Paulus in der Diskussion sind, dass sie bereits Erben Abrahams sind. Das heißt, ohne die ihnen gegenüber propagierte Bindung an das Gesetz. Und offensichtlich ist der Begriff Freiheit, über den wir ja auch schon nachgedacht haben, ein für Paulus fundamental positiver Ausdruck, wie er kurz darauf in aller Deutlichkeit ausführt, wenn er im Anschluss sozusagen an die Quintessenz einer seiner Ausführungen formuliert, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Wir haben darüber nachgedacht. Ganz deutlich ist die Entgegensetzung der mit den beiden Frauen allegorisch verbundenen Diathekai. Darüber muss ich schon noch kurz nachdenken, weil es ja auch ein ganz bestimmter methodischer Zugang ist zu diesem Abschnitt. Der eine Bund, der eine Diathekai, wird negativ mit der Situation des Sinai und der Sklaverei verbunden. Der andere mit dem himmlischen Jerusalem, der Freiheit und der Mutterschaft, die dann das alleinige Erbe des ehelichen Samens Isaak begründen wird. Am Ende wird sogar dieser Gegensatz dadurch gesteigert, dass von einer Verfolgung des Isaak durch Ismael ausgegangen wird, wodurch die Vertreibung Hagars mit Ismael in Genesis 16 begründet und erklärt wird. Das ist dann Galater 4, 29, schreibt ja Paulus, damals hat der Sohn, der infolge von menschlich eigenmächtigen Handeln geboren wurde, nämlich der Ismael, den ehelichen Sohn der Sarah verfolgt. 4,29. Erstaunlich. Auch ohne Namensnennung, weder der Mutter noch der Kinder, werden die Gegensätze noch einmal bis hin zu aggressiven Konflikten gesteigert. Eine Tradition, die auch in der rabbinischen Tradition bekannt ist und möglicherweise, oder ich finde ganz sicher, Paulus kannte den. Texte will ich jetzt mal übergehen. Das ist in der Tosefta, im Targum Pseudo-Jonathan zu Genesis 22. Also Bruder-, Geschwisterkonflikt par excellence, eine Thematik der Familien-Dinge. Ich habe noch eine Seite. Spannungen, Gegensätzen, sehr menschlich ausgedeutet und nachvollziehbar sozusagen auf den Höhepunkt gebracht. Ganz sicher kannte Paulus solche Traditionen und Auslegungsmöglichkeiten. Auch Josephus, das wäre eine neue Folie, lasse ich mal gerade weg, kennt das. Ich fasse zusammen. Wenn Paulus offensichtlich in der galatischen Auseinandersetzung auch mit überkommenen Traditionen arbeitet, was bedeuten diese Beobachtungen nun für seine eigene Argumentation und wohl auch eigene tiefste Überzeugung im Zusammenhang seiner Rechtfertigungstheologie? Auch das ist natürlich eine weite Thematik, das weiß ich. Aber ein paar Punkte will ich doch wenigstens Ihnen weiter sagen. Zufällig sozusagen, spontan, scheint das Aufgreifen der Gestalt des Sklavin Hagar auf keinen Fall innerhalb dieser kritischen Korrespondenz mit den Gegnern gewesen zu sein, finde ich. Natürlich ist die methodologische und exegetische Zielrechnung der sogenannten Allegorie bei Paulus mit dem Hintergrund und der Verwendung bei Philos nicht in allen Punkten vergleichbar. Was allerdings Paulus und Philo in diesem Zusammenhang verbindet, ist die grundlegende Benutzung der Schrift und ihre Auslegungstradition und Auslegungsmöglichkeit für die eigene Argumentation und theologische Basis. Der Gegensatz, da würde ich jetzt die Folie 14 noch nehmen. Es sind noch zwei Folien, dann bin ich zu Ende. Der Gegensatz, nämlich Galater 4, 25 und 26, 28 und das mehrfache noch einmal steigernde Allah, Galater 4, 29 und 30 zwischen Katasarka und die Evangelias, ist hier, glaube ich, unendlich wichtig. In der Argumentation gegenüber den Galatern geht es Paulus ja um die angemessene Bestimmung der Jetztzeit und der Konsequenz für das Leben als Christ und Christin. Ein letzter Hinweis innerhalb dieser kleinen, unvollständigen Zusammenstellung bezieht sich auf die Verwendung des irdischen, der irdischen und der himmlischen Stadt Jerusalem. Wir haben auch da schon mal ganz kurz das angesprochen. 15, die nächste.
This is the last one.
Ah, das war Euseb, aber den übergehen wir jetzt mal. Machen wir nächste.
Which one?
15?
15.
Or 16?
That's the 15?
Nein, 16?
There is no 16.
Ja,
this is the last. This is the last one.
Then this. Yes.
Four.
Ja, Hagar, Saga. Hagar wird also mit dem Berg Sinai in Arabien gedeutet. Sarah eschatologisch mit dem oberen himmlischen Jerusalem. Dabei wird mit dem Stichwort der Mutter, Mäter, zum einen auf die auch bei Philo deutlich wahrnehmbare Bedeutung der Eltern und Ehe der Tora gelegt. Zum anderen die in der Antike allgemein besonders hochgeschätzte Wertstellung der Mutter überhaupt Bezug genommen. Außerdem ist die weibliche Konnektierung von Städten, Jerusalem, eine breite biblische Tradition. Schlusswort. Wie in der Einleitung angedeutet, ist auch bei Paulus beides im Blick. Die freie Sklavin in seiner Ausrichtung auf das, was die Rechtfertigung und die Integration der Nichtjuden in die Verheißung Gottes angeht und das Wissen um die traditionelle Ständeordnung, von der er sich aber offensichtlich, finde ich, emanzipiert hat und wie die Auseinandersetzung mit den Korinthern wohl zeigt, eine andere, liberalere oder wie man auch das ausdrücken könnte, tolerante, angemessenere oder eine, die sicher auch den römischen Verhältnissen eine verständlichere und akzeptablere Ständeordnung entsprechen würde. Aber das wäre, glaube ich, nochmal eine neue Thematik. Danke.